Ja, hallo, ich begrüße euch alle ganz herzlich. Wir haben heute ein ganz besonderes Interview wieder am Start. Einen Gast hier bei uns in der Oase Church, den viele von euch schon kennen. Wir hatten im Juni letzten Jahres, Juni 2023, Anlass war das Pride Month im Juni, wo viele komische Dinge hier passiert sind in unserer Stadt und auf der ganzen Welt, haben wir ein Interview zu diesem Thema gemacht. Da gab es auch diese Drag-Queen-Lesungen, über die wir uns unterhalten haben. Und das war sehr, sehr spannend. Sein Name ist Jan Ledochowski. Er hat auch einen YouTube-Kanal, den du bitte gerne abonnieren kannst. Das würde uns sehr freuen. Da sind wunderbare Contents, wunderbare Dinge, die er erzählt, die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Er ist Christ, katholischer Christ. Und das freut uns auch ganz besonders, weil uns als Oase Church sehr, sehr am Herzen liegt, der weltweite Leib Jesu Christi aus allen Denominationen, allen Jesus-Nachfolgern auf dieser Welt. Wir sind ein Leib, wir sind eine Gemeinschaft, wir haben einen Herrn und ich freue mich immer riesig, wenn ich mit Brüdern oder Schwestern im Glauben im Gespräch bin. Ja, lieber Jan, super, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Wir hatten letztes Mal wirklich ein cooles Gespräch. Wenn du noch was sagen willst zu deiner Person oder dich noch mal kurz vorstellen möchtest, würde ich mich sehr freuen. Ihr hattet auch ein neues Baby seit unserem letzten Gespräch. Also ja. Du hattest 4 Kinder, jetzt sind schon 5.
So ist es.
Ich habe 6, eins muss noch nachlegen.
Puh, ja, also meine Frau ist 35. Und sie sagt zwar wie immer nach jedem letzten Kind, jetzt reicht's, aber ich kenne sie, in 2-3 Jahren will sie dann wieder.
Wirklich?
Ja, ja.
Wow, also, da bist du gesegnet.
Ja, wirklich. Also zunächst einmal vielen Dank wieder für die Einladung. Ich stelle mich gerne noch mal vor, also Jan Ledochowski, mit einer lieben Frau Alexandra verheiratet, jetzt 5 Kinder. Das letzte Baby, unser Lausi, wie wir ihn nennen, ist vor 4 Monaten auf die Welt gekommen. Das ist auch an mir nicht spurlos vorübergegangen. Zum Beispiel, das war zwar nicht er, das war seine Schwester. Meine Brille hat nur noch einen Bügel. Ich weiß nicht, ob du auch Brillenträger bist. Die Kinder lieben Brillen abzureißen.
Ich brauche schon langsam eine Brille, eine Lesebrille brauche ich.
Ah ja, na gut, das steht mir noch.
Das kommt mit dem Alter.
Das kommt, das steht mir noch bevor. Also wir genießen, jetzt ist eine, so eine bisschen Phase, wo ich auch ein bisschen ruhiger getreten bin die letzten paar Monate, auch mit den eigenen Videos, aber da möchte ich bald wieder beginnen. Ja. Wir genießen das sehr. Ich bin seit ungefähr 5 Jahren politisch tätig. Ist auch so ein bisschen passiert. Beim letzten Mal, wie ich hier war, habe ich erzählt, wie es dazu kam. Das war nicht mein Plan, aber es hat sich so ergeben, aus einem Bedürfnis heraus auf meiner Seite kein Zuschauer sein zu wollen bei dem Wahnsinn, der passiert. Aber auch bei dem Großartigen, was wir als christliche Kultur geleistet haben, kein Zuschauer sein zu wollen und dass sich da auf einmal Türen geöffnet haben in die Politik, die so für mich irgendwie nicht offensichtlich waren. Und jetzt bin ich seit einigen Jahren in der ÖVP Wien tätig, als Sprecher für Christdemokratie, aber auch Präsident der Plattform Christdemokratie. Das ist eine parteiunabhängige, überkonfessionelle Plattform. Und noch ein letztes jetzt zur Politik und zu meinem persönlichen Engagement, so wie ich das sehe. Ich freue mich über alle Christen, die sich politisch engagieren. Ich finde das großartig, in jeder Partei. Zum Beispiel jetzt manche so ein bisschen den Mund verziehen, weil der Andreas Babler und so auf einmal viel von christlichen Werten spricht. Und das, aber ich sage, ich freue mich darüber. Ich finde es schön, wenn jede Partei den Schatz unseres christlichen Glaubens entdeckt und sagt, wir wollen Politik machen auf Grundlage des christlichen Menschen- und Weltbildes. Und meine Bitte ist dann an alle Christen, an alle Kirchen, dass wir dann uns so ein offenes Herz haben, dass offensichtlich Leute zu anderen Schlussfolgerungen kommen, aufgrund ihres Glaubens, aufgrund ihres Gewissens, welche politische Richtung sie unterstützen. Hauptsache, dass wir Christen da wirklich zusammenarbeiten. Und das ist auch eins der Ziele der Plattform Christdemokratie, für christliche Werte, für christliche Politiker, egal wo.
Genau.
Ja, so viel dazu. Und heute wollen wir über Familie sprechen.
Familie, genau. Genau, da sind wir beide gut unterwegs. Wir haben jetzt gemeinsam eine Fußballmannschaft. 6 Kinder und 5 Kinder ist 11.
Stimmt.
Das würde für eine Fußballmannschaft reichen. Ja,
ja. Und einer von meinen, ich habe ja 2 Läuse, Der eine heißt Stanislaus, der andere Ladislaus und der ältere, der Stanislaus, ist total fußballnarrisch.
Wow.
Also da können wir dann vielleicht wirklich.
Ja, das
ist der. Der ist 10.
Ja, na, Fußball ist auch meine Leidenschaft immer gewesen.
Ja.
Und ja, deine Frau ist aus Polen.
Richtig, genau. Genau.
Das sind ihr polnische Namen.
Richtig, ja.
Ja. Und, das letzte Kind heißt jetzt Franz.
Also,
Franz Ladislaus.
Franz Ladislaus, aber wir rufen ihn Ladislaus. Oder Lausi eigentlich. Ja.
Was für ein Name? Franz Ladislaus Ledochowski.
Ja.
Weil mit dem kann man einen Preis.
Das geht schon, ja. Da geht was.
Super. Familie war für mich immer wichtig. Und wir haben auch relativ jung geheiratet. Ihr, glaube ich, auch relativ jung.
Ja.
Ich war 20, meine Frau war 18. Die haben da viele damals schon gesagt, macht es doch zuerst, dass es Spaß macht oder Karriere und später.
Ja.
Und lebt euch zuerst aus oder whatever.
Ja.
Und wir haben immer gesagt, nein, wir wollen das jetzt machen und wir sind heute so glücklich und dankbar dafür,
ja,
dass wir eben diese Zeit nicht verloren haben,
ja,
damals. Verlorene Zeit ist auch nicht, das ist jetzt dahingestellt, aber aus unserer Sicht ist es eine gewonnene Zeit.
Ja.
Wir sind jetzt im Mai 33 Jahre verheiratet.
Großartig.
Und mittlerweile haben wir auch schon das 5. Enkelkind auf dem Weg.
Also auch schön.
Enkelkind.
Gratuliere.
Und
ja.
Meine Frau und ich scherzen immer. Kinder sind ein Segen,
ja,
und ich scherze dann zurück und Enkelkinder noch mehr. Die kannst du,
ja,
wenn du,
ja,
fertig bist, zurück.
Ja.
Das ist wirklich ein Segen. Nice. Ich werde auch noch ins Haus stehen.
Hoffentlich.
nichts beitragen.
Ja, du, und ich glaube, kaum jemand sagt am Sterbebett, ich wünschte, ich hätte weniger Zeit mit der Familie verbracht. Ja, ja, weil du es ja gesagt hast, so im Rückblick. Aber ich glaube, gerade im Rückblick, und es ist schon auch ein Zeichen, nicht, also an den Früchten soll man es erkennen, wenn in christlichen Familien es eine reiche Kinderschar gibt. Da geht Leben weiter, da gibt es Liebe zum Leben.
Ja.
Und das ist der Kontrast zu dem, was wir dann sonst so sehen in der Welt, dramatisch und eigentlich augenöffnend.
Ja, und das Tragische ist, die Leute glauben, sie verlieren was, wenn sie jetzt sich binden oder Verantwortung übernehmen. Sie verlieren Freiheit oder was immer sie glauben, dass sie verlieren. Im Leben geht es ja darum, ich will was gewinnen und ich will nichts verlieren. Also eigentlich werden wir getrieben von Freude zu haben und Schmerz zu vermeiden. Das,
ja,
sind ja die beiden Dinge, die den Menschen grundsätzlich motivieren. Ja? Und ich kann aber sagen, man verliert, wir haben gar nichts verloren. Wir haben gewonnen, also ich glaube, du wirst das, ja, bestätigen. Eine Familie zusammen ist ein großer Gewinn und ein großer Segen. Und das wollen wir auch heute ganz klar sagen.
Ja, nein, es ist das Schönste. Und was bei der Familie so besonders ist, und das ist vielleicht auch vielleicht eine der zugrunde liegenden Probleme bei der Debatte, die wir in der Öffentlichkeit haben. Also Familie ist etwas höchst Privates. Also es gibt fast nichts, was privater ist. Und gerade als Christ oder auch allgemein als Bürgerlicher ist einem auch das Private irgendwo heilig. Nicht, my home is my castle. Da will ich nicht, dass da hinein regiert wird, dass dann gesagt, also ja, also das möchte ich überhaupt nicht. Und ich verstehe es, dass Leute höchst sensibel reagieren, wenn man sagt, naja, du solltest dein Kind vielleicht anders erziehen, weil das und das wäre besser. Egal, ob man recht hat oder nicht. Aber das ist, man weiß ja selber, dass man dem Ideal nie gerecht wird und wie viel man hätte vielleicht besser machen sollte. Aber dass jemand anderer einem da reinredet oder erst recht der Staat dann kommt und glaubt, dir sagen zu können, wie du die Kinder ziehen sollst oder wie du dein Familienleben leben sollst, ist eigentlich ein Tabu. Andererseits aber ist Familie höchst privat, aber vom allerhöchsten öffentlichen Interesse. Weil es ist die kleinste, die grundlegendste und die einzige quasi auch biologisch fundierte soziale Zelle, die wir haben in unserem Staat. Und natürlich ist es von höchstem öffentlichem Interesse, ob neues Leben entsteht in unserem Land, ob ausreichend Kinder auf die Welt kommen. Also demografisch, Zahlen sind katastrophal, können wir auch darauf eingehen. Und wie diese Kinder aufwachsen, ob sie glückliche, reife Personen werden, die in der Lage sind, Bindungen einzugehen, Entscheidungen zu fällen, ob sie in der Lage sind, ein angstfreies Leben zu führen. Und das ist natürlich vom allerhöchsten öffentlichen Interesse, dass es solche Familien gibt, die den Kindern so etwas ermöglichen. Und hier stoßen wir auch oft zusammen. Wie schaffe ich es, eine Familienpolitik zu formulieren, die einerseits die Entscheidungen der Menschen respektiert, wie sie ihr Familienleben leben wollen, aber gleichzeitig Rahmenbedingungen schafft für ein Ideal, von dem wir wissen, dass kaum einer dem gerecht wird. Aber trotzdem brauchen wir dieses Ideal, weil wir uns ein Zentrum, an dem wir uns orientieren können, um nicht aus den Augen zu verlieren, was ist Familie und was brauchen Familien und was brauchen Kinder.
Ja. Warum ist es so wichtig, dass wir in Österreich starke Familien haben? Oder in jedem Land eigentlich?
Ja, in jedem Land. Du, schau, ich meine, wir können das ganz nüchtern und pragmatisch und völlig wertfrei herunterbrechen und sagen und uns auch fragen, naja, was ist eigentlich jetzt bei uns Menschen, beim Homo sapiens so anders, in dem Fall bei der Reproduktion, als bei jedem anderen Lebewesen?
Ja.
Also wenn Außerirdische kämen auf unsere Welt und sagen, wir untersuchen alles Leben und die schauen sich irgendeine Froschpopulation an im Neusiedler See und stellen fest, die ist von Generation zu Generation ein Drittel weniger.
Ja.
Die Unfruchtbarkeit steigt bei den männlichen Fröschen an. Also ich rede jetzt in Wirklichkeit von den Menschen. Also
die
Samenproduktion von Männern hat sich um die Hälfte reduziert in den letzten 40 Jahren. Mhm. Und es dauert nur noch 20 Jahre, dass es sich wieder um die Hälfte reduziert. Mhm. Die weiblichen Frösche bekommen immer später immer weniger, setzen sie Larven aus und so weiter und so weiter. Also auf gut Deutsch, diese Population stirbt aus. Mhm. Der Außerirdische würde sagen, diese Ökologie ist schwerst gestört.
Ja.
Da stimmt etwas nicht. Und genau das Gleiche beobachten wir auch bei uns in Mittel- und Westeuropa und eigentlich in der Zwischenzeit in einem Großteil der Länder auf der Welt, mhm. Eine seltsame Lebensmüdigkeit, ein Todestrieb vielleicht sogar, dass wir aussterben. Also in Österreich, wir werden ohne Zuwanderung, würden wir eigentlich um ein Drittel weniger werden, von Generation zu Generation.
Jede Generation?
Ja, weil wir haben eine Reproduktionsrate von 1,4.
1,4, genau.
1,4. Obwohl wir, muss ich schon sagen, europaweit gesehen sehr, sehr gute Familienmaßnahmen haben. Aber die Frage ist, warum funktioniert das nicht? Und was machen andere Länder, einzelne, wo es dann vielleicht doch funktioniert? Dann können wir vielleicht auch darüber reden. Also was, aber Fakt ist, wir werden ein Drittel weniger und das scheint kein Problem zu sein. Wir reden über große Katastrophen, aber das hat ja wirklich ein Extinction-Level erreicht, wenn man so möchte, diese demografische Entwicklung. Und da müssen wir noch nicht mal von Familienwerten reden und dieses und jenes, sondern einfach rein faktisch, der Homo sapiens steht in einer großen Existenzkrise in Europa. Und ich wundere mich ein bisschen, warum das so eigentlich von niemandem auch politisch aufgegriffen wird.
Das ist wirklich, wundert mich auch. Das ist erstaunenswert, weil über Klimakrise wird berichtet und so weiter. Da kann man dazu stehen, wie man möchte.
Ja.
Aber was geht den jungen Menschen vor? Was geht? Es kommt ja vom Denken, oder? Es ist ja, wie der Mensch denkt, so ist er.
Ja.
Also was ist da?
Also,
was sagt er?
Naja, also schau, wir wissen eigentlich von Umfragen, dass die Menschen viel mehr Kinder wollen, als sie tatsächlich bekommen.
Sie wollen mehr?
Ja, ja, natürlich. Also es liegt konstant bei ungefähr 2,1 Kindern in Österreich. Das ist in Europa, ich glaube in Frankreich sind es 2,3. Also es ist eigentlich ungefähr auf dem Level, wo man sagt, wir halten uns. Also wenn man so, ja, das wollen die Menschen. Jetzt hat auch Ö3 unter der Gen Z eine große Umfrage gemacht, was sie so erwarten. Und der Ö3 war erstaunt, ich nicht. Die wollen ganz normal heiraten und Kinder bekommen.
Ja.
Ganz normal, wie es jeder möchte.
Okay.
So. Aber jetzt ist die Frage, warum geschieht das nicht? Und bei dieser und es sind ja nicht nur Zahlen, sondern, wie wir vorher gesprochen haben, die Familie ist ja oft die Grundlage für das persönliche Glück, das wir auf dieser Welt empfinden.
Ja, ja.
Das ist so, also für mich und für dich und für fast alle, die Familie haben, eigentlich hier auf dieser Welt die größte Quelle von Freude.
Richtig.
Und wenn dann Menschen das verwehrt wird, dann sollte man das, ja, das sollte man das ernst nehmen. Also, und das vor allem sind es gut ausgebildete Frauen, die in der Stadt leben. Ja. Also bei diesen ganzen Statistiken wird es immer an der Frau festgemacht, weil letztlich sie es ist, die das Kind dann zur Welt bringt. Aber natürlich stehen dahinter auch die Ehemänner und die Väter, die dann nie Väter geworden sind in dem Ausmaß. Und ich glaube, wir sitzen, also Jordan Peterson, der sicher ein Begriff ist, der sagt, es ist einer der größten Lügen, die vor allem jungen Frauen erzählt wird. Und du hast das auch kurz angeschnitten, als du gemeint hast, dass das auch im Raum stand oder dass man auch euch empfohlen hat, na, genießt einmal das Leben und macht mal Karriere. Ja. Dass einer der größten Lügen ist, die Reihenfolge, in der man quasi seine Lebensziele verfolgt, und der Glück zu einem erfüllten Leben führt über die Karriere. Da sagt John Peterson, das ist einer der größten Lügen. Weil erstens, wer hat schon eine Karriere?
Richtig.
Ich meine, die meisten haben irgendeinen Job.
Richtig.
Und selbst wenn, ist es dann das, was dir Glück spendet, was dir Sinn gibt? Das ist es nicht. Und ich glaube, es ist ein sehr schwierig zu lösendes Problem, weil unsere Gesellschaften seit Jahrzehnten sich wegbewegen von der Familie als identitätsstiftend hin zu individualistischen Lösungen, zu Karrierelösungen. Und das hat sich schon so in den Köpfen verfestigt, dass es sehr, sehr schwer ist, da eine Antwort zu finden. Und in der Politik, aber überall sonst, auch in der Kirche, in den Gemeinden, gibt man lieber leichte Antworten auf oberflächliche Probleme, als sich wirklich mit der Wurzel auseinanderzusetzen. Was liegt da falsch? Und ich glaube, um zur Urwurzel zu kommen, Papst Johannes Paul II. Hat, als er fast vor 40 Jahren in Österreich war, gesagt, dass eine Generation oder eine Gesellschaft, die den Glauben an Gott verliert, Angst vor der Zukunft haben wird.
Ganz sicher.
Ganz, ganz sicher. Und ich glaube tatsächlich, die Menschen wollen Familie, sie wollen Kinder, aber sie haben Angst.
Angst.
Sie haben wirklich Angst. Und deswegen haben so viele Christen Kinder, weil wir keine Angst haben.
Weil in der Bibel steht, über 300 Mal fürchte dich nicht.
Genau. Genau. Und unsere Hoffnung liegt nicht in dieser Welt.
Genau.
Und wir müssen da mit gutem Beispiel vorangehen und den Leuten die Angst nehmen. Und soweit die Politik da etwas tun kann, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, was sie schon tun kann, ist, die Rahmenbedingungen zu schaffen für einen Raum, wo man wieder Hoffnung schöpfen kann.
Wenn Sie selber keine Hoffnung haben, man kann nur geben, was man hat.
Richtig.
Und man kann auch, kommt auch darauf an, was die Motivation ist, warum ich in der Politik bin wahrscheinlich, oder? Aber man kann nur geben, was man hat. Und das gefällt mir sehr, weil du gesagt hast, Jordan Peterson, wegen Karriere und so, das habe ich schon seit Anfang an geglaubt so. Und ich habe jetzt 3 Sonntage hintereinander gepredigt über ich predige Serien, so 3-4 Wochen lang. Und die Serie hieß Fange an zu leben.
Ja.
Fange an zu leben. Und da gehe ich näher darauf ein, dass es 3 Stufen oder 3 Levels von Leben gibt. Überleben.
Ja.
Die meisten Menschen sind im Überlebensmodus wahrscheinlich. Finanziell, aber auch in Beziehungen, auch mental sind viele im Überlebensmodus. Also einfach nur Überleben. Die zweite Ebene ist, ich möchte Erfolg haben. Karriere, Erfolg, whatever. Ja. Was immer das ist, wahrscheinlich kommt man dann nicht an oder nie an, wie du richtig sagst. Oder dann das Dritte, für das man aber nicht wirklich Erfolg braucht, sondern das kann jeder, und das ist Bedeutsamkeit, also Signifikanz.
Ja.
Und Signifikanz bedeutet ganz einfach, mein Leben ist nicht da, damit ich Erfolg habe, mein Leben ist dazu da, um einen Unterschied zu machen, um mein Leben quasi für etwas herzugeben. Und darum geht es ja auch bei der ganzen christlichen Botschaft. Vergebt einander, liebt einander, tröstet einander. Also lauter einander, nicht gegeneinander, sondern einander. Und dass man lernt, wenn man ein Leben hat, das sich nur um sich selbst dreht,
das
ist ein ganz seichtes, schwaches Leben.
Ja.
Das heißt, um wirklich zu leben,
ja,
muss ich was hergeben.
Ja.
Und die Ehe ist der beste Trainingsboden, sage ich immer. Der beste Boden, wo man lernt zu vergeben, zu lieben, zu geben, den anderen sich unterordnen.
Richtig.
Gegenseitig unterordnen. Ja. Nicht die Frau muss sich dem Mann unterordnen. Steht auch im Wort, aber es steht genauso drinnen, dass der Mann das Gleiche tun soll, nämlich einander gegenseitig hinzugeben.
Ja.
Und der Schlüssel ist Bedeutsamkeit.
Ja.
Und ich habe heute meine Karriere.
Ja.
Die hätte ich wahrscheinlich nicht. Hätte ich es andersrum aufgezogen.
Ja.
Bin über das Wichtigste auch zu meiner Karriere gekommen.
Ja. Du auch. Ja, also ich glaube, wir sind die Letzten, die sagen, man soll jetzt nicht ehrgeizig sein oder keine Karriere haben. Also wir wollen ja erfolgreiche Menschen. Es geht um eine gewisse Hierarchie. Eine Hierarchie, eine gewisse auch Reihenfolge der Ziele, die man anstrebt.
Richtig.
Aber weißt du, von dem, was du gesagt hast, da sind schon einige Dinge so unmodern. Also zum Beispiel, Ehe heißt sich einander unterordnen, es heißt sich auch in eine Abhängigkeit sich begeben.
Richtig.
Das liegt dem zugrunde. Das wird keiner in der Öffentlichkeit sagen. Und wenn man das nicht versteht, dann versteht man auch nicht, was Ehe bedeutet. Und dann kommt man auch nicht durch die Krisen, die in jedes Ehepaar einmal einholt.
Richtig.
Und wenn wir wissen, zum Beispiel, weil wir auch da reden wir wieder vom öffentlichen Interesse. Sehr interessant, kann dann die genauen Zahlen dann vorlesen, aber es gab eine jahrzehntelange Studie aus England, wo sie untersucht haben, und sie haben es quasi in Geld beziffert, wie viel kosten Kinder, die keine intakte Beziehung zu ihren Eltern haben, aus welchen Gründen auch immer, im Vergleich zu Kindern, die eine intakte Beziehung haben zu Vater und Mutter. Und das ist zwar traurig, wenn man es nur so aufs Geld reduziert, aber vor allem bei Burschen kosten sie das Dreifache, wenn man so möchte. Schulabbruch, Drogenkonsum, Kriminalität, Arbeitslosigkeit. Bei Mädchen anders. Die Unfähigkeit, Bindungen einzugehen. Sie suchen sich furchtbare Lebenspartner und geben das alles dann wieder an die nächste Generation weiter. Also wo man dann auch wieder sagt, zum Beispiel als Politiker, eigentlich sagen müsste, jeder lebt sein Leben, wie er möchte, aber wir als Gesellschaft haben ein Interesse daran, dass es stabile Beziehungen gibt, die auf Dauer angelegt sind. Man nennt das im Normalfall Ehe, weil auch Kinder das brauchen. Sie brauchen die Stabilität, sie brauchen Vater und Mutter, aber in Wirklichkeit, weil auch wir Menschen, wir Erwachsene das brauchen. Also eine andere Studie aus den USA hat man auch über Jahrzehnte untersucht, was macht Menschen glücklich.
Natürlich.
Ja? Und da kam auch, das habe ich im Standard gelesen, Standard war so ein bisschen erstaunt über die Ergebnisse, wir wären es nicht gewesen oder sind es nicht, herauskam, was die Menschen wirklich glücklich macht, war Familie, war Beziehung, andauernde Beziehung, eine Beziehung, auf die man sich verlassen kann, wo man nicht Angst haben muss, entscheidet sich der jetzt um, findet er einen anderen. Ich glaube, jetzt das alte Verständnis von Politik war ja auch, dass man Regeln schaffen soll, die einen Menschen ein altmodisches Wort, zu einem tugendhaften Leben anleitet. Mhm. Und auch aus dem Verständnis heraus, dass das einen Menschen ja auch glücklich macht.
Ja.
Also wir wollen ja auch eine Politik, die Menschen glücklich macht, die neues Leben weitergibt.
Ja.
Und dafür braucht es aber auch eine klare Vorstellung, was diese Tugenden sind oder Werte, wie man jetzt sagt, und was quasi das Ideal der Familie ist oder der Mittelpunkt unseres Familienverständnisses, dass wir alle anstreben sollten als Gesellschaft, weil auch dann am Rand dieses Zentrums die Menschen leben können und Stabilität finden.
Ja, wir zwei sind ja der Meinung, dass eine Beziehung ist zwischen Mann und Frau. Davon gehe ich mal ganz klar aus. Und dass die Ehe auch für Mann und Frau ist, da können wir mal ein anderes Video drüber machen, wenn du möchtest.
Ja.
Aus deiner Sicht ist es wichtig, dass Mann und Frau verheiratet sind, dass sie heiraten? Mhm. Oder ist es auch okay, wenn man einfach Vater und Mutter wird und ohne heiraten? Ich meine, das ist ja heutzutage gang und gäbe. Aber was ist aus deiner Sicht der Unterschied oder was ist wesentlich? Warum? Ja. Was sagst du dazu?
Also schau, aus katholischer Sicht, ich weiß nicht, wie das jetzt in den anderen Konfessionen gesehen wird, spenden das Ehesakrament, die Ehe, die Partner einander. Mhm. Und aus christlicher Sicht sagt man ja auch, die Ehe ist ja keine christliche Erfindung, sondern dass Mann und Frau einander, also schon Adam und Eva haben das gemacht und in allen Kulturen, in allen Religionen, seit Menschengedenken gab es Familien, wo Mann und Frau ihre Familien verlassen haben, eine eigene neue Familie gegründet haben.
Richtig.
Und jetzt kann man sich über die Semantik streiten, aber ich denke, das kann man Ehe nennen, wenn man wirklich sagt, man bindet sich aneinander, aber quasi in guten und in schlechten Tagen.
Fürs ganze Leben.
Genau, weil wahre Liebe heißt nicht, ich liebe dich 5 Jahre und dann schauen wir weiter.
Ja.
Das ist ja auch nicht unser Empfinden. Also wenn wir die ganzen 90% aller Lieder handelt um die Liebe oder 99% um die Liebe oder die enttäuschte Liebe oder die erfüllte Liebe. Also es geht um Liebe und es gibt nichts Unromantischeres als jemanden, der sagt, jetzt probieren wir es mal aus und irgendwie so. Also das ist ja nicht, da merken wir Menschen sind für die Liebe geschaffen, die tatsächlich für die Ewigkeit ist.
Genau.
Die finden wir dann sowieso oben. Also wir dürfen auch nicht in die Ehe eine Hoffnung setzen, die uns nur Gott
keine unrealistischen Erwartungen.
So, das heißt, und wenn man sich dann zum Beispiel die Daten anschaut, wie in Österreich Familie gelebt wird. Es gibt ein Werk, das wird einmal im Jahr herausgegeben vom Österreichischen Institut für Familienforschung, das heißt Familienzahlen. Die schauen ganz genau an, wo leben, wie viele Kinder und wie viele Kinder kommen, in welcher Konstellation zur Welt und so weiter. Und das ist sehr interessant, konterintuitiv zu dem, was wir vermuten würden, wenn man sich Netflix schaut oder keine Ahnung, ist die klassische, die traditionelle Familie extrem dominant in Österreich.
Ja,
naja, zum Beispiel, was glaubst du? Also wenn man, wie viele Kinder leben, jetzt hole ich mir die Zahlen raus, sonst lasse ich dich wetten und liege dann selber falsch. Also gut. Wie viele Kinder, minderjährige Kinder leben in Österreich bei ihren beiden Eltern?
Ich vermute zumindest, dass es höher ist, als ich vermutet hätte.
Richtig.
Und wie 65%.
65%. Und wie viele?
Wie viele?
Nein, du sagst 65%.
Ja?
So. Und wie viele dieser Familien sind verheiratet?
Auch 75%.
Ja.
Ich rate
also,
nur.
Ja, nein, ich verstehe.
Ich sag dir,
Kinder, also 70% der Familien mit Kindern sind verheiratete Ehepaare.
Habe ich es getroffen?
Ja, aber du hast, aber von 100%, du hast 70 von 65% gesagt.
Nein.
Na, du hast gesagt 65.
Ich habe wirklich von 100 gemeint. Ich habe es von 100 gemeint.
Also gut, 70% der Familien mit Kindern sind verheiratete Ehepaare und weitere 20% sind nicht verheiratete Ehepaare.
Ja, okay.
Das heißt,
so habe ich es gemeint.
Gut, wunderbar, dann hast du ein gutes Gefühl für die Realität.
Ich lüge euch jetzt nicht, dann habe ich es wirklich so.
Wir können es uns alles anschauen am Video. Also wie auch immer. Also das heißt, 90% der Kinder leben einfach ganz normal bei ihren Eltern, die auch zusammenleben.
Wirklich?
Also
Weit
mehr, als man so vom Gefühl glaubt, man ja, die Mehrheit sind schon irgendwelche Patchwork-Familien oder Alleinerziehende oder was auch immer.
Ja, es kommt so rüber.
Also es kommt so rüber. Aber wenn es so rüberkommt, und das glauben auch ganz viele Politiker, dann schaut doch meine Familienpolitik anders aus. Weil wenn ich, dann mache ich ganz falsche Politik. Mhm. Und das ist auch ein Bildungsauftrag, dem wir auch hier nachkommen, weil es ist ja nicht ganz egal, ob man sagt, ich bin ein Geisterfahrer, aber habe trotzdem recht.
Ja.
Ja, ich bin einer gegen 99, aber ich habe recht. Oder wie ich sage, ich bin einer von 99 und die 99 haben recht. Und der eine Unrecht, auch wenn es vielleicht medial anders vermittelt wird.
Wahnsinn. Was du zuerst gesagt hast, wollte ich noch was sagen. Ich habe vor 20 Jahren ein Seminar gehalten und da kam jemand zu mir, hat sich vorgestellt mit seiner Partnerin, gesagt, Karl Michael, darf ich vorstellen, das ist meine Lebensabschnittspartnerin.
Die sollte ihn abwatschen eigentlich.
Und ich hatte das vorher noch nie gehört.
Ja.
Das war das erste Mal, dass ich das Wort überhaupt gehört habe. Ja. Und da habe ich dann die ganze Nacht nicht so gut geschlafen. Das war wirklich ein Schock für mich, diese
Aber Aussage. Vor seiner Partnerin hat er das gesagt.
Die haben sich gegenseitig so vorgestellt. Unglaublich,
ja.
Ja. Also, das mit den. Die 1,4 Kinder pro
Frau.
Pro Frau in Österreich. Aber eigentlich
wollen sie 2,1.
Okay. Und diese Gap, kannst du die nochmal auf den Punkt bringen? Was ist diese Gap nochmal?
Wo das herkommt. Du, schau, ich meine, da gibt es viele Vermutungen und lösbare und nicht so lösbare Probleme. Ich kann dir sagen, wie sie es zum Beispiel in Ungarn machen. Die hatten 2012 eine Fertilitätsrate von 1,25 Kindern pro Frau. Also Katastrophe.
Noch
unter uns. Wir hatten vor 2012 1,44 Kinder. Also eigentlich besser als jetzt. Wir haben seitdem einige wirklich sehr sinnvolle Familienförderungsmaßnahmen eingeführt. Also Familienbonus, Valorisierung von der Familienbeihilfe und auch was zum Beispiel in Österreich sind sehr, sehr, sehr viel mehr Kinder unter 3 Jahren werden von den eigenen Eltern betreut, als in externer Kinderbetreuung im Vergleich zum Rest Europas. Mhm. Also sind wir wirklich eine Insel der Seligen. Mhm. Ich meine, wir sehen das jetzt positiv, andere sehen das negativ.
Ja.
So, die Ungarn sind seitdem, wobei 2023 gab es einen Einbruch, muss ich sagen. Sie glauben wegen des Kriegs in der Ukraine. Aber 2022 sind sie auf ungefähr 1,55 Kinder gestiegen, haben uns überholt. Mhm. Und das ist also demografisch gesehen, ein unfassbarer Aufschwung. Mhm. Einzigartig in Europa. Und man kann das an ein paar Zahlen festmachen. Zum Beispiel die Zahl der Eheschließungen hat sich seit 2012 in Ungarn verdoppelt. Mhm. Die Zahl der Abtreibungen ist ohne eine Gesetzesänderung, sie haben es nicht verboten und die gleichen Regeln wie bei uns, ist auf die Hälfte zurückgegangen. Also von ungefähr 50.000, wenn ich es richtig im Kopf habe, auf ungefähr 25.000.
Ungarnweit.
Und wie haben sie das gemacht? Und zwar, indem sie ihre Familienfördermaßnahmen eine Ebene früher ansetzen als wir. Weil wir tun so, auch in der öffentlichen Kommunikation, als wäre quasi jede Familienform gleich und auch eigentlich gleich offen für Kinder. Ja? Weil, und die Ungarn sagen, nein, wir setzen unsere Förderung bei der Eheschließung an. Weil ohne Ehe keine Kinder.
Ja.
Und die haben zum Beispiel sehr, sehr großzügige Förderungen für Eheschließungen und für die erste Ehe. Weil sie sagen, unser Staat geht es uns ja grundsätzlich nicht an, wer wen lieb hat und so. Aber wir als Staat haben ein Interesse daran, wie wir vorher gesprochen haben, an stabilen Partnerschaften, aus denen Kinder hervorgehen. Und wenn ein ungarisches Paar heiratet, bekommt es ungefähr 30.000 Euro, einen zinsfreien Kredit, was für Kaufkraft natürlich kann man mal 4 rechnen ungefähr. Und wenn mit zunehmender Kinderanzahl musst du immer weniger zurückzahlen und ab dem dritten Kind musst du gar nichts mehr zurückzahlen. Das heißt, sie fördern so ganz konkret damit Ehen, Paare, die Kinder wollen. Es gibt sehr, sehr großzügige Wohnbaukredite für Familien. Also einer der Hauptgründe, glaube ich, warum in Österreich so viele keine Kinder haben, ist, es ist so schwer, Wohnraum sich zu schaffen. Und ich war sehr interessant bei einer Konferenz in London von Jordan Peterson, ARC hieß die, und der Konstantin Kissin, vielleicht sagt er dir was oder einigen den Zuhörern was, ist ein junger Engländer, ehemaliger Comedian, und die Kabarettisten haben ja ein Gespür für die Komik unserer Gesellschaft, und da ist immer ein Körnchen Wahrheit. Also der hat eine großartige Rede gehalten. Und er hat gesagt, all das Gerede über Vogue, Anti-Vogue und so ist irrelevant, solange junge Leute nicht in der Lage sind, sich eine Wohnung zu leisten, in der sie eine Familie haben können. Und das ist völlig richtig. Und deswegen auch diese großzügigen Wohnkredite, ja, ganz konkret für Familien. Und die gesamte Kommunikation in Ungarn, die sagt, wir finden Familien großartig. Das sind Helden. Das sind Role Models für uns. Wir finden es großartig, wenn man sagt, wir wollen heiraten. Wir finden es großartig, wenn man Kinder bekommt. Das hört man so bei uns nicht, weil wir bei uns immer alles gleich großartig finden müssen. Das ist so ein bisschen ein sozialistisches Gedankengut, wo man alles gleich gut finden muss. Es ist aber nicht alles gleich gut. Richtig. Es hat zwar jeder das Recht, auf seine eigene Fasson glücklich oder unglücklich zu werden, aber es ist nicht alles gut gesagt. Gleich gut.
Sehr gut gesagt.
Und das, glaube ich, ist der Unterschied von der ungarischen Familienpolitik zur Familienpolitik im fast ganzen Rest Europas, dass sie sagen, es ist nicht alles gleich gut,
ja,
und es ist nicht alles gleich förderwürdig.
Ja.
Und es ist ein öffentliches Interesse, dass wir Familien haben und Kinder haben. Deswegen setzen wir da an mit den Förderungen.
Wunderbar. Okay, das heißt, die Kinder, es würde mehr Kinder hier geben, wenn man diese Probleme, also diese die Wohnraum zum Beispiel und solche Sachen, wenn man das lösen könnte, dann gäbe es mehr Kinder.
Ich glaube schon, aber ich fürchte, es ist dann auch nicht so einfach, weil wir früher über die grundlegende Hoffnungslosigkeit einer gottlosen Gesellschaft gesprochen haben. Also, weil trotz Wohnraumproblematik, die wir haben, muss man schon auch sehen, dass wir es noch nie so gut hatten wie jetzt. Mhm. Also, ich war jetzt im Neuen Wien Museum und da war so eine Grafik aus dem 19. Jahrhundert, dass 2/3 der Wiener, also ich hoffe, ich verhunze das nicht, aber in der großen Größenordnung, hatten keine eigene Wohnung. Das waren irgendwelche Dienstboten, die in irgendeiner Kammer gewohnt haben. Und auch in Kärnten, woanders war noch im 20. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, über 50% der Kinder waren uneheliche Kinder, weil die Magd und der Knecht, da war von Heiraten keine Rede. Die hatten auch keine Wohnung, die konnten keinen Hausstand begründen. Also die Wohnungsnot ist natürlich heute echt, aber trotzdem war es noch nie so leicht, Kinder zu haben und so sicher Kinder zu haben wie heute. Also diese Angst oder dieser falsche Maßstab, den wir anlegen, ein Maßstab für ein erfülltes, glückliches, sicheres Leben, daran muss man arbeiten, und das ist tatsächlich etwas, wo die Politik vielleicht nur Rahmen bieten kann, aber wo dann du, ich, andere Menschen, Christen, Hefeteig sein müssen,
ja,
und wieder Hoffnung spenden müssen, auch durch das persönliche Zeugnis, auch mit, ja, auch durch die eigenen Familien, und sagen, es geht. Und wenn du Angst hast, dann musst du vielleicht dieser Angst auf den Grund gehen und überlegen, warum hast du Angst, wovor hast du Angst und was kann dir Hoffnung geben. Und da spielt ja noch hinein, weil wir vorher auch gesprochen haben, was uns beide gewundert hat, warum thematisieren nicht mehr Menschen diese Kinderlosigkeit, weil ja viele, oder nicht, vielleicht nicht so viele, aber maßgebliche Anteile darin kein Problem sehen, sondern eine Lösung. Mhm. Also eine gewisse Menschenfeindlichkeit, es gibt zu viele Menschen. Mhm. Und für das Klima ist es sowieso schlecht,
ja. Ja, ja,
dass es Kinder gibt.
Wow.
Und also das sagen manche ganz, ganz, ganz offen. Und das Interessante ist auch, wenn man mal mit Menschen spricht aus Afrika, der letzte Kontinent, der eigentlich noch kinderfreundlich ist, wo man denen mit einer postkolonialen, rassistischen Überheblichkeit sagt, es gibt zu viele von euch. Ja?
Ja.
Ihr sollt nicht so viele Kinder haben. Je weniger es von euch gibt, desto besser.
Ja, aber natürlich stimmt das nicht. Ich war oft in Afrika, die sind glücklich, die Familie ist im Zentrum.
Ja.
Eigentlich sollten die Angst haben vom Kinder bekommen, weil ein Gesundheitsstandards zum Beispiel, da kann ja viel mehr schief gehen auch, oder?
Ja.
Kind kann viel leichter sterben und so weiter. Natürlich. Meine Oma hatte 11 Kinder.
Ja.
4 davon starben im Kindheitsalter.
Ja. Unglaublich. Ja.
Die hat 2 kleine Kinder verloren in einer Woche.
Ja.
Lungenentzündung. Furchtbar. Einer hatte Lungenentzündung,
ja.
Der andere weiß ich nicht mehr. Aber ja. Da waren meine Mutter, sie hatte 10 Geschwister,
ja.
Von denen haben 6 überlebt, also mit ihr 7.
Ja.
Ja, aber 11 Kinder.
Naja, und, das ist unvorstellbar.
Und es war trotzdem es war ein Bauernhof und Zusammenhalt meine
ja.
Mutter hatte wunderbare Beziehungen mit ihren Geschwistern
ja.
bis zu ihrem Tod. Aber das war ja wirklich gefährlich, damals ja. Kinder zu haben.
Ja.
Also, das würde mir Angst machen.
Ja.
Also ich hatte nie Angst davor, Kinder zu machen und zu bekommen. Die machen schon gar nicht. Aber zu bekommen. Aber was, ja. was schon eine Angst ist, dass man ein Kind verlieren kann oder dass das gesundheitlich was schief geht oder was passiert oder ja. sonst. Das wäre so meine Angst.
Ja,
die ist heute gar nicht mehr so groß.
Ja.
Ja, jetzt zumindest vom Normalen.
Ja.
Es kann ein Unfall passieren oder was. Aber die Schwangerschaft, früher sind ja,
ja.
auch Mütter gestorben an der Schwangerschaft und so weiter.
Ja. Ja.
Wann da irgendein Problem war, ich höre jede Woche von schwierigen Geburten, durch meine Arbeit hier höre ich von Geburten und
ja.
Komplikationen
ja.
und das ist alles kein Problem. Früher wären die gestorben wahrscheinlich. Ja?
Ja.
Was glaubst du, ich denke da an meine Freunde, die in meinem Alter sind. Ich habe 3 Freunde, mit denen ich in die Schule gegangen bin. Freunde ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber von der Schulzeit ja. noch, mit denen ich Kontakt habe. Alle 3 nicht verheiratet. Alle 3 aber immer gesagt, ich möchte gerne. Wenn es dann aber soweit war, haben sie immer die Reißleine gezogen. Und einer ganz besonders, den ich sehr mag, der mir sehr leid tut, ist sogar Christ. Aber wenn man genau hinschaut, hat der Angst, weil beim Thema Angst sind, vor Verantwortung.
Ja.
Vor Verantwortung.
Ja. Ja.
Und hat dann nie den letzten, war schon 2-mal verlobt, und dann immer kurz vorher hat er zurückgezogen. Und auch beruflich, das merkt man, immer Angst vor Verantwortung, eher niedriger, also kleinere Brötchen backen, dafür sicher. Und ich habe ihm schon öfters gesagt, du hast heute keine Familie. Du wärst so ein toller Mann. Er liebt Kinder.
Das ist schade.
Er liebt Kinder.
Ja.
Und hat immer Angst vor Verantwortung.
Hm. Also, Jordan Peterson, auf ihn zurückzukommen,
ja.
Er sagt, da ist was dran, man hat dann Sinn im Leben, man ist dann glücklich, wenn man Verantwortung übernimmt. Für sein eigenes Leben oder auch für andere. Mhm. Und er sagt, aus psychologischer Sicht ist Depression oder Angstzustände ist das Gleiche wie sich in Gedanken immer nur um sich selber zu drehen.
Ja, absolut.
Das ist sehr interessant. Und das finde ich für mich so faszinierend, wie das, was wir im Evangelium haben, was uns Christus und die Bibel lehrt,
ja.
sich auch in der Wissenschaft wiederfindet. Na, wenn es so nicht wäre, dann gäbe es ein Problem, weil der Urheber des Evangeliums ist der gleiche unserer Natur. Da sollte es keinen Widerspruch geben. Und das ist so faszinierend, wie das also sagen, sein Kreuz tragen und nachfolgen auch der Weg zum Glück ist. Obwohl es auf den ersten Blick, sagt man, warum soll ich, also eigentlich ist doch der Weg zum Glück, dass ich dem Leid ausweiche. Genau. Und Verantwortung übernehmen heißt oft
Leid,
weil und Liebe heißt Leid, weil du bist nie so verletzlich, wie wenn du liebst. Nie so. Also das ist, also und ich meine, wo das herkommt, also es ist auch schwer, so jemanden einen Ratschlag zu geben, weil ich glaube, er wüsste es ja selber wahrscheinlich auch. Wir haben vor der Sendung kurz über den Dr. Johannes Huber gesprochen, über seine Bücher, und er hat viel über die Epigenetik gesprochen. Und das Interessante ist, was er sagt, es gibt ein paar so Phasen im Leben, in denen man geprägt wird für den Rest des Lebens. Mhm. Schwangerschaft, deswegen soll man zu einer schwangeren Frau gut sein. Die ersten drei Lebensjahre des Kindes. Ja. Das braucht Kind, wenn es nicht Kontakt zur Mutterhaut hat, Katastrophe. Ja. Also deswegen, wie Leute, die sagen, es ist egal, wenn es schon quasi so bald, wenn es irgendwo fremd betreut wird. Das stimmt nicht. Und Pubertät. Weshalb wir auch so eigentlich ein natürliches Gefühl haben, dass man Kinder in der Pubertät schützen muss, anstatt ihnen zu sagen, tut alles, was ihr wollt, probiert alles aus und sie allen Reizen auszusetzen. Und wenn in diesen drei Phasen sich in der Prägung des Menschen etwas falsch entwickelt, ist es sehr, sehr, sehr schwer, da auszubrechen. Also es gibt diese Beispiele. Und Johannes Uhr hat mir auch gesagt, im Gespräch, ich weiß nicht, ob das in einem seiner Bücher steht, das gilt auch für die Religion. Also das ist in uns Menschen angelegt, ein Organ fürs Transzendentelle. Aber auch das kann verkümmern. Und wenn wir als Eltern unseren Kindern das nicht mitgeben, also die Geborgenheit und alles, was dazugehört, dann kann eine Folge sein, dass sie Angst haben zu lieben, dass sie sich nicht trauen, Bindungen einzugehen und dass sie kein Organ, ein unterentwickeltes Organ haben für Gott. Und das ist dann, und natürlich ist für Gott alles möglich und er kann Wunder bewirken, aber es liegt dann auch in unserer Verantwortung. Und genau deswegen auch, um wieder zurückzukommen, dieses Interesse des Staates an stabilen Familien.
Ich war ein positives Beispiel. Ja. Ein anderer Freund von mir, meine Jungs kennen ihn auch sehr gut, der ist zwar noch nicht so alt, aber der ist, also nicht so alt wie ich, bin 53, der ist 47 und der lebt jetzt nicht mehr in Wien, der war früher hier bei uns in der Kirche, in der Oase, war auch ein wichtiger Teil hier, hat mitgewirkt und so weiter, war 10 Jahre da, aber ist jetzt weggezogen an das Land. Und der liebte die Kinder. Immer wenn hier in der Kirche am Sonntag die Kinder da waren, hat sie aufgenommen und sich mit ihnen unterhalten und so weiter. Also, es war richtig zu sehen. Und sowohl meine Frau und ich haben immer zu ihm gesagt, du brauchst Kinder.
Ja.
Du bist dafür geschaffen. Und er war aber schon schon über 40. Ja? Ja. Jetzt ist er 47. Und der ist zum ersten Mal letztes Jahr Vater geworden. Schön. Und das sieht man richtig, wie da die ganze Bedeutung, auch die Freude, man sieht das alles. Der hat die Möglichkeiten, dass er 3 Monate nach der Geburt nur mit der Familie war, also sind durch die Gegend gefahren und geflogen und 3 Monate nur Zeit mit der Familie gebracht, also ausschließlich. Und hat es richtig, der erlebt diese Freude.
Schön.
Und damals hat er immer so ein bisschen abgewehrt, ja, ich weiß nicht, ob sie das noch ausgeht und so weiter, weil ja die Frau auch nicht mehr da die Jüngste war und so. Aber es ist, hat alles wunderbar funktioniert, haben ein Kind bekommen und das siehst du, wie das eine gewaltige Freude ist.
Ja.
Ich sehe es auch bei meinen Söhnen. Zwei davon, einer wird jetzt Vater, da sieht man die Freude. Der andere hat schon 2 Kinder, meine Tochter hat auch 2 Kinder. Man sieht, was für eine Freude das ist, Familie zu haben. Also ich glaube, mein Jüngster, nicht der Jüngste, der Vierte, der mit den 2 Kindern, der Raphael, der heute nicht da ist, ist mit der Familie unterwegs. Also der lebt seinen Traum, ja? Das ist genau, was er immer wollte. Sie auch, seine Frau, die wollte auch immer Familie, Kinder und sind noch jung, 24, 25, bereits 2 Kinder,
großartig.
3 und 8 Monate. Und du siehst diese Freude.
Süß.
Und nicht, wir haben was versäumt, wir hätten lieber noch Party machen sollen und so weiter. Und die haben sich ja kennengelernt, da war mein Sohn 16, glaube ich.
Okay.
16 und 17 war sie, ja, sie ist ein knappes Jahr älter oder ein Jahr älter, also fast gleich alt, aber die haben gar nichts versäumt, im Gegenteil, das ist ein purer Gewinn und es ist so ein Segen, das zu beobachten und durch unser Vorleben von Großfamilie ist das für die alle selbstverständlich, das ist ganz normal und ich sehe es auch jetzt bei einigen anderen im Team hier, die auch Kinderwunsch haben und Kinder bekommen. Einige junge Leute jetzt auch hier bei uns in der Kirche, die jetzt ganz frisch schwanger geworden sind.
Ja.
Die Freude
ja.
ist gewaltig.
Ja.
Und ich predige das auch. Wir leben es in der Familie vor. Das ist der Weg. Seid fruchtbar und vermehret euch.
Genau. Stimmt. Ja.
Das einzige Gebot, was ich zu 100% gehalten habe.
Richtig, richtig. Ja. Ja.
Ja. Ja. Wir haben noch ein paar Minuten. Gib uns noch deine wichtigsten.
Ja, also schau, vielleicht ein Gedanke noch. Wir sind in einer Gesellschaft, und der wir aus durchaus vielleicht auch noblen Motiven sehr schauen, auf die Minderheiten schauen.
Ja.
Ja, weil wir gesagt haben, wir haben auch aus der Geschichte gelernt, ja, wir haben Minderheiten, egal wie wir sie definieren, zum Teil schrecklich behandelt. Und das wollen wir nie wieder tun. Das wollen wir nie wieder tun. Nur das Problem ist, wenn wir Minderheiten, also ausschließlich Minderheiten feiern und ins Zentrum stellen, und den wahren Mittelpunkt aus den Augen verlieren. Und wenn wir sagen, wir feiern Familie, wir stellen, dann sollten wir meiner Ansicht nach mit einem allergrößten Selbstbewusstsein sagen, dann stellen wir die traditionelle, die auch die biologische Familie, also das quasi soziale Konstrukt, das eine Grundlage in die Biologie hat, von Mann und Frau und Kindern ins Zentrum. Und alle anderen Arten von Familie, und sei es jetzt auch nur Selbstdefinition von Familie, aber Menschen, die einfach ringen darum, Glück im Leben zu finden, und das sei ihnen auch zugestanden, oder auch Menschen, die es wirklich schwer haben, also die alleinerziehenden Mütter, die ist wirklich unvorstellbar, wie das funktioniert. Mhm. Ja, dass man denen nichts nimmt, indem man sagt, wir feiern die Familie, wir stellen die Familie in den Mittelpunkt, weil sich letztlich, wenn man mit den allen auch spricht, in allen auch sagt, sie wollen ja alle als Familie wahrgenommen werden. Sie definieren sich als Familie, dann merkt man, es gibt so ein Bedürfnis danach, eine Familie zu haben. Und ich denke, ohne Zentrum kann es auch den Rand nicht geben. Ja. Und wenn man nur den Rand feiert und das Zentrum verliert, dann geht alles verloren. Und dann passiert das, was wir haben, dass wir eigentlich gar keine, also dass wir zunehmend weniger Familien haben und die Menschen nicht die Art von Familie haben können, die sie wollen. Das heißt, feiern wir die Familie, auch das Ideal der Familie, im Wissen, dass wir dem nie gerecht werden.
Ja.
Lassen wir es jetzt die nicht, also von außen betrachtet könnte man bei uns beiden sagen, ja, ihr habt leicht reden, ja, ihr habt die ideale Familie, ihr seid verheiratet, ihr habt Kinder und ihr schaut auf uns herab. Und ich glaube, wir beide wissen, in wie vielen Belangen wir dem Ideal nicht gerecht wurden.
So sehr.
Und wie viel Glück wir auch hatten. Also dieses Gebet im Vater Unser, führe mich nicht in Versuchung. Ja, also ich, wenn mich Gott wie Hiob geprüft hätte, also wirklich, also,
ja, ja.
Also wirklich, also dass wir eben als Christen eben überhaupt nie mit dem erhobenen Zeigefinger herumgehen und sagen, ja, ihr seid gescheitert, ja,
nee.
Sondern im Gegenteil, ja?
Gegenteil, ja,
wirklich im Gegenteil und bei alle, also wirklich mit allergrößter Liebe und Verständnis und Mitgefühl trotzdem dieses wunderbare Geschenk von Familie im Zentrum lassen, unser gemeinsames Ziel lassen.
Genau. Als Christen wissen wir, dass wir ohne der Gnade Gottes ja nichts sind.
Richtig.
Und wir täglich Vergebung brauchen. Vergib uns unsere Schuld, auch im Vater Unser. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und das Zentrum ist das Entscheidende.
Ja.
Und das ist ja das, was unseren Glauben ausmacht. Nicht, dass wir im Mittelpunkt stehen, sondern er steht im Mittelpunkt. Ich habe eine wunderbare Trauung halten dürfen vorletzte Woche. Und da sage ich immer, die Ehe ist ein Bund mit drei Personen, nämlich der Herr in der Mitte.
Ja.
E-H-E, Ehe. E,
ja.
Er heiratet eine, E, H, das H in der Mitte ist der Herr.
Ja.
Ja, also ein bisschen so ein Wortspiel macht. Also, aber es ist eine Dreierbeziehung.
Ja.
Und das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist auch wichtig, wenn man verheiratet ist, vielleicht sind einige, die zuschauen, die bereits verheiratet sind, Kinder haben, dass wirklich Gott im Mittelpunkt steht und dann kommt der Partner, der Ehepartner und dann kommen die Kinder. Mhm. Weil wenn das Kind das Zentrum ist, ist das auch nicht gut, sondern die Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau muss das nach der Beziehung zum Herrn, ich habe eine Beziehung zum Herrn, sie hat eine Beziehung, wir haben eine gemeinsame Beziehung und die muss im Mittelpunkt stehen und dann kommen die Kinder, denn die Ehe war zuerst, dann kamen die Kinder und also die Beziehung war zuerst, dann kamen die Kinder und das ist ganz, ganz wichtig, diese Reihenfolge. Gott, Ehepartner, Kinder und dann alles andere. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Danke, Jan, für die wunderbaren Worte und die Einsichten und Erkenntnisse. Ich habe auch einiges gelernt wieder. Das mit den Statistiken war mir nicht klar. Ich dachte wirklich, die Leute wollen einfach nicht mehr oder sie haben keinen Bock mehr oder sonst was. Aber das Thema Angst ist wirklich ein Problem. Und das ist auch ein Teil unserer Botschaft, dass wir sagen, hey, wir brauchen keine Angst haben. Wir haben jemanden, der unsere Zukunft ist, der unsere Zukunft in der Hand hält, der unsere Hoffnung ist. Und unsere Hoffnung hat einen Namen, Jesus Christus. Ich hoffe, wir können bald wieder mal gemeinsam plaudern. Es ist jetzt das zweite Interview mit Jan Nedochowski in den letzten 8 Monaten. Geht auf seinen YouTube-Kanal, wirklich, da sind einige interessante Videos zu diversen Themen und ich glaube, wir werden demnächst wieder mal ein Interview machen. Ja, wünsche einen schönen Abend noch, Gottes Segen und wir sehen uns bald. Danke fürs Zuschauen.